Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
And they get another possession. He threw a possession. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! And puts it in at the buzzer!
Here it's Swish. Einen wunderschönen guten Samstag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 114 des NBA-Podcasts Here it's Swish. Wir gucken uns heute natürlich die All-Star-Starter an, die jetzt tatsächlich durch sind, mit natürlich vor einem oder vor allem einem richtig großen Thema. Und das ist natürlich Andrew Wiggins, der jetzt eben das erste Mal, glaube ich, überhaupt ein All-Star ist und dann direkt einen Starter verdient oder nicht. Hier erfahrt ihr es in dieser neuen Folge von
Here it's Swish.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden, also nach unserer Zeit, die All-Star-Starter dieser Saison bekannt gegeben. Und wir gehen jetzt alle erstmal ganz kurz durch, ranken die jetzt gerade einmal ganz kurz, beziehungsweise sagen, ob es halt verdient ist oder nicht, beziehungsweise wen man vielleicht anstatt dessen nochmal hätte nehmen können. Wir fangen erstmal an mit den beiden Captains. Das sind in der Eastern Conference Kevin Durant und in der Western Conference LeBron James. Ich denke, da muss man nicht großartig drüber diskutieren. Die sind, glaube ich, aktuell sogar Erster und Zweiter, was das Scoring mit angeht. Kevin Durant, wie gesagt, einer der besten Scorer, den die NBA jetzt gerade hat, ist verletzt, wird also höchstwahrscheinlich sogar dieses Spiel verpassen. Aber sein Team zusammenwählen darf er dann, glaube ich, trotzdem noch. LeBron James auf der anderen Seite ist komplett fit. LeBron James ist 37 und spielt, als wäre er 22. Beide natürlich, respektive natürlich noch mit ihren Teams, die sehr, sehr weit oben stehen, jeweils in ihren Conferences, also beziehungsweise die Nets, die Lakers jetzt nicht so weit oben, aber sie stehen eben trotzdem da, wo sie sind, weil LeBron James eben so krass abgeht. Völlig verdient. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, auch da keine große Frage. Joel Embiid und Steph Curry, auch kein Problem. Trae Young und Ja Morant, auch da finde ich das völlig nachvollziehbar. Trae Young hätte man jetzt nehmen können. Für mich ist er eben auf der Bank. Für mich startet eben dann James Harden. Aber auch mit dem Trae Young kann man natürlich durchaus was anfangen. Und jetzt gerade in den letzten Wochen spielt er einfach überragend gut. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass ihn die Fans und dann jetzt eben noch die Medien und die Coaches eben noch gewählt haben. Finde ich durchaus in Ordnung. Dann haben wir jetzt alle, oder haben wir jetzt 9 von 10 Startern wirklich durch, wo ich sagen würde, jo, das ist völlig verdient, das ist in Ordnung, dass die jetzt gerade damit drin stehen. Wir haben nur einen einzigen Namen, der mir direkt ins Auge fällt oder der mir ins Auge sticht. Und das ist der dritte Spieler des Frontcourts im Westen. Und das ist eben Andrew Wiggins, denn der ist jetzt tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere All-Star. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie konnte es dazu kommen? Ganz einfach, durch das Fanvoting. Die Fans haben ihn einfach dazu gewählt, dass er eben sehr, sehr weit oben steht, was dieses Voting mit angeht. Und 50% gehen ja allein schon dann durchs Fanvoting. Wenn ihr dann auch irgendwie einen Coach irgendwie noch mit durchwählt, dann reicht es eben höchstwahrscheinlich sogar schon mit aus. Oder wenn ihr zumindest dann genug Coaches wählen. Und ja, jetzt ist Andrew Wiggins eben nicht nur ein All-Star, das erste Mal in seiner Karriere, sondern sogar ein All-Star-Starter. Warum ist Andrew Wiggins jetzt gerade in diesen Saisons so gut, beziehungsweise wird er jetzt gerade so hoch gehandelt? Das liegt natürlich vor allem daran, dass er jetzt einfach in einem Team spielt, was einfach super beliebt ist. Die Golden State Warriors haben einfach mit ihren 3 Meisterschaften in den 4 Jahren sehr, sehr viele Fans erreicht. Sie haben einfach unglaublich schön Basketball gespielt, sowohl vor der Kevin Durant-Zeit als auch in der Kevin Durant-Zeit. Mit Steph Curry, mit Klay Thompson und mit Draymond Green waren sie einfach so diese Top 3, die dann eben 2015 mit überragend schönem Basketball, mit viel Ball-Movement und viel Dreiern und viel Freilaufen den Titel geholt haben. Und 2016 haben sie ihn dann verloren gegen LeBron James in den Finals. Dann kam Kevin Durant und 2017 und 2018 konnte dieses Team nochmal gewinnen. Man hatte dann natürlich einfach unfassbar attraktive Spieler, also jetzt nicht im Sinne von Aussehen, da vielleicht auch ein bisschen, aber da will ich mich jetzt eigentlich nicht drüber unterhalten, sondern einfach, was ihre Spielweise mit angeht. Du hast natürlich mit Steph Curry einfach einen der most entertaining Player in der gesamten Liga gehabt, der in der Lage ist, seinen Dreier von sonst wo loszuwerden. Von da, wo sich andere früher nicht mal annähernd getraut hätten, den Wurf irgendwie nochmal loszuwerden, irgendwie nochmal draufzuwerfen, und Steph Curry macht das eben einfach dauerhaft. Und das ist natürlich einfach unglaublich gut nochmal mit anzusehen. Draymond Green ist natürlich ein Spieler, der sehr polarisiert, der in der Defense sehr, sehr viel bringt dir so als Team. der aber, glaube ich, auch so ein kleines bisschen Hass, sage ich mal, weckt in so gegnerischen Fans, eben weil er einfach sehr, sehr laut ist, weil er eben sehr, sehr viele technische Fouls kassiert, rausfliegt etc. Glaube ich auch nicht so ganz ein einfacher Charakter ist insgesamt. Und damit hat man quasi so als Gegner auch nochmal so eine Art kleines Feindbild nochmal mit drin. Für die Warriors ist er aber einfach unglaublich wichtig, vor allem einfach was seine Defensive mit angeht und eben offensiv so dieses Entlasten von Steph Curry, was das Ball-Movement angeht. Dann hat man natürlich noch mit Klay Thompson einfach dann den zweiten Splash Bro, der eben mit Steph Curry einfach in der Lage ist, komplett heiß zu laufen. Quasi ja jeden Wurf einfach mal zu treffen. Wenn der Typ einmal heiß ist, dann wirft er einfach nicht mehr daneben. Er hält ja auch den Rekord für die meisten Punkte in einem Viertel gegen die Sacramento Kings. 37 müssten es, glaube ich, gewesen sein. Was einfach ein absoluter Wahnsinnsstat ist, dass der Typ einfach in einem Viertel 37 Punkte holt. Das ist einfach unfassbar. Das ist schon über einen gesamten Abend oder über ein gesamtes Spiel ist das schon eine sehr, sehr gute Zahl, 37. Und der Typ macht das einfach in einem einzigen Viertel. Zudem sind eben sowohl Klay Thompson als auch Steph Curry einfach sehr, sehr charismatische Spieler, sehr, sehr sympathische Spieler, die auch beide so ihre lustigen Momente auch mit haben. Und dann eben später kam auch noch Kevin Durant nochmal mit dazu, der, wie gesagt, für mich einfach einer der besten Basketballer ist dieser Generation, der ein unglaubliches Scoring-Potenzial mitbringt und zwar einfach von überall. Er ist einfach in der Lage, von überall zu scoren. Er ist defensiv immer noch stark unterschätzt. Und natürlich hat dann dieses Team einfach sehr, sehr viele Fans und so kommt es dann eben, dass die Leute Spieler wie dann zum Beispiel Andrew Wiggins dann reinwählen, weil man sich halt denkt, okay, guckt mal, der hat jetzt echt einen guten Schritt nochmal nach vorne gemacht, der ist in einem Team, was sehr, sehr weit mit oben steht und der spielt da eine gute Rolle. Das Problem ist, was ich jetzt gerade mit dieser Wahl habe, ist, dass er einfach nicht mal der zweitbeste Spieler seines Teams ist. Das ist für mich ganz klar Draymond Green, Klay Thompson jetzt mal komplett mit ausgenommen, denn der hat jetzt eben sehr, sehr viel verpasst von dieser Saison. Dass Steph Curry die wichtigste Option ist, sowohl im Angriff, ja gut, als auch in der Defensive stimmt nicht, aber dass er der wichtigste Spieler ist, sollte, glaube ich, klar sein. Er kreiert unglaublich viel für andere, er kreiert unglaublich viel für sich selber, er schafft Platz für jeden anderen, der mit ihm auf dem Court steht. Ich denke, da muss man nicht großartig drüber diskutieren. Für mich ist dann aber eben Andrew Wiggins nicht der zweitwichtigste Spieler des Teams, sondern eben erst der drittwichtigste, denn der zweitwichtigste ist eben für mich Draymond Green, aus den Gründen, die ich gerade eben schon genannt habe, dass er eben so dieser defensive Anker ist, der die ganzen Spieler alle hin und her schiebt und der einfach dann dafür sorgt, dass diese Defensive so unglaublich gut zusammenhält. Und die Warriors macht einfach in dieser Saison auch einfach sehr, sehr viel die Defense aus. Das muss man einfach mal so festhalten. Gerade wenn eben Draymond Green fit ist, haben sie eine unglaublich gute Defense. Sie haben auch jetzt noch, obwohl er jetzt gerade verletzt ist, die beste Defense der gesamten Liga. Das beste Defensive-Rating. Sie lassen auf 100 Possessions nur 103 Punkte zu. Nicht mal 103 Punkte, sondern 102,9. Und da spielt eben Draymond Green einfach eine unglaublich große Rolle drin. Und das macht er einfach unglaublich gut. Und das macht er jetzt eben nicht erst seit dieser Saison, sondern eben schon seit Jahren. Draymond Green ist einfach unglaublich wichtig für das, was die Warriors aktuell sind. Natürlich scoret er jetzt offensiv nur 7,9 Punkte, aber er holt eben daneben auch noch 7,6 Rebounds und 7,4 Assists, holt noch über einen Steal, über einen Block. Und das in nicht mal 30 Minuten. Und vor allem trifft er jetzt endlich mal 54% aus dem Feld, ist dabei also auch noch sehr, sehr effizient. Klar, ist jetzt vielleicht nicht so der Typ, den man jetzt unbedingt im All-Star-Game jetzt gerade haben möchte, jetzt so rein von seinem Game her, weil man sich halt denkt, okay, Defense wird im All-Star-Game halt eh nicht so wirklich oft jetzt gerade gespielt. Und dadurch, dass er eben so ein, ja, sag ich mal, sehr, sehr lauter Charakter ist, ist er, glaube ich, für viele irgendwie relativ unsympathisch. Und dann kommt aber eben auch schon Andrew Wiggins als für mich drittwichtigster Spieler der Warriors. Und das ist er für mich auch wirklich. Also er scored sehr, sehr gut. Er scored 18 Punkte pro Spiel, holt noch 4 Rebounds, holt noch 2 Assists. Trifft 48,3%, das ist übrigens Karrierehöchstwert. Und vor allem trifft er 41,2% von draußen. Auch das ist Karrierehöchstwert bei 5,4 Versuchen. Das ist nicht Karrierehöchstwert, aber am Ende landet er dann eben bei 2,2 Dreier-Treffern pro Spiel. Natürlich hat sich Andrew Wiggins sehr, sehr stark weiterentwickelt. Das will ich jetzt hier auch gar nicht irgendwie kleinreden. Andrew Wiggins war ja der erste Pick 2014. Und ja, ich glaube, man hat einfach zu viel von ihm damals erwartet in Minnesota. Er war einfach ein Spieler, der sehr, sehr athletisch war, aber der diese Athletik sehr, sehr selten genutzt hat. Also er hat sich eben oft dafür entschieden, eher den leichteren Weg zu nehmen, nämlich dann meistens einen Mitteldistanzwurf, anstatt dann wirklich in Richtung Korb dann durchzugehen. Und das hat ihm einfach nicht so wirklich gut getan. Er hat auch in Interviews auch früher gesagt, er hat eigentlich nicht so richtig Bock auf Basketball. Er spielt es einfach nur, weil er einfach dafür quasi wie gemacht ist, weil er einfach sehr, sehr groß ist, weil er sehr, sehr athletisch ist, weil er eine krasse Sprungkraft hat. Und deswegen hat er das dann quasi so ein bisschen gemacht. Das war jetzt natürlich ein relativ freies Zitat. Natürlich hat er es jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, aber so in die Richtung ging das auf jeden Fall schon. Und dann musste Andrew Wiggins quasi eigentlich was sein, was er nicht sein sollte. Nämlich er sollte mit Karl Anthony Towns quasi zusammen die Minnesota Timberwolves zu richtig, richtig großem Glanz führen. Wahrscheinlich sogar in Richtung Championship irgendwie, denn ich glaube auch Karl Anthony Towns müsste ein First Pick, glaube ich, gewesen sein im Draft. Und dann war natürlich dann die Chance in Minnesota einfach riesig groß. Man hat sich gedacht, boah, guck mal jetzt hier, zwei Number One Picks, beide sehr, sehr athletisch, beide offensiv, unglaublich geskillt. Aber ich glaube, Andrew Wiggins kam mit dieser Rolle einfach dann nicht klar. Er hat am Anfang in seiner ersten Saison keine 44% aus dem Feld getroffen. Das war jetzt noch in Ordnung, das ist jetzt nicht so schlecht. Jetzt gerade für einen Rookie kam auch immerhin auf 17 Punkte. Dann hat er sich in seinem zweiten und im dritten Jahr um echt ordentliche Zahlen nochmal mit verbessert, kam in seinem zweiten Jahr auf 21 Punkte, in seinem dritten Jahr schon auf 23,6. Und dann folgte einfach so ein kleiner Einbruch. So 2017, 18 ging es dann das erste Mal wieder nach unten auf 17,7, dann 18,1. Und das war dann schon eben nicht mehr so wirklich doll. Dann hat er es eben geschafft, 2019, 20 nochmal 21,8 Punkte mit aufzulegen und jetzt eben in den beiden Warriors-Jahren 18,6 bzw. 18,1. Seine Effizienz ist dabei einfach immer so ein bisschen geschwankt. Wie gesagt, erste Saison war so 44%. Viel weiter höher ging es dann aber auch nicht, bis sie zu den Warriors gegangen sind. Career High waren 44,7, nämlich 2019, 20. Da war es noch relativ in Ordnung. In den 54 Spielen hatte das schon einigermaßen hingekriegt. Ansonsten ging es teilweise aber auch schon wirklich runter auf irgendwie 41% 2018-19, sein letztes komplettes Jahr in Minnesota. Und da war dann schon so ein kleines bisschen ein kleiner Bruch drin. Irgendwie. Man hat so gemerkt, okay, man gibt jetzt einfach so ein bisschen auf. Andrew Wiggins ist ein Spieler, der eben offensiv nicht das bringt, was man sich erhofft hatte von ihm und der defensiv einfach unglaublich anfällig ist. Und das ist dann natürlich für Fans auch einfach nicht so gut zu sehen, wenn man dann halt mitbekommt, okay, der Typ hat eigentlich so eine krassen Anlagen und er könnte so ein unglaublich guter Spieler sein, aber er hat gefühlt einfach keinen Bock, er lässt sich defensiv immer zu leicht ausnehmen, hustelt dann nicht so wirklich gut mit hinterher und ist offensiv dann eben der Typ, der den einfachen Weg nimmt, nämlich einfach dann den Wurf, anstatt wirklich selber in Richtung Korb zu ziehen. Seit er jetzt bei den Warriors ist, läuft das Ganze allerdings sehr, sehr stark anders. Es scheint so, als hätte so Steve Kerr ihm die Warriors-Gehirnwäsche so ein bisschen mit verpasst. Denn Andrew Wiggins strengt sich jetzt defensiv viel, viel mehr an und auch offensiv traut er sich jetzt nicht unbedingt gerade mehr zu, aber er geht einfach häufiger zum Korb. Und das, finde ich, sieht man eigentlich relativ gut, wenn man sich jetzt so ein bisschen auf die Wurfversuche und auf die Dreierversuche konzentriert. Er hat davor auch schon richtig, richtig viele Dreier genommen, also richtig viele in Anführungsstrichen, immer so jeden vierten Wurf in etwa, das ist jetzt nicht so mega viel, aber vor allem hat er eben sehr, sehr viele Zweierversuche einfach aus der Mitteldistanz und das sieht man ziemlich gut, wenn man sich die Quoten aus der Mitteldistanz von ihm anguckt, beziehungsweise aus der Zweierregion. Da war er so zwischen 2014-15 und 2018-19 maximal bei 48,6%. Das war in seiner zweiten Saison, wo er eh relativ effizient unterwegs war. Es ging aber eben 2018-19 eben in seiner letzten Saison auf 44,1% runter. Seit er bei den Warriors ist 50,6%, 52,9% und dieses Jahr 52,8%. Man merkt ganz klar, dass sich sein Game sehr, sehr stark mit verändert. Jetzt, seit er bei den Warriors ist, auch noch mehr in Richtung Dreier anstatt Zweier, denn jetzt nimmt er zum Beispiel nur noch 8,6 Versuche aus dem Zweierbereich. In seiner Karriere davor hat er immer mindestens 11,7 Würfe aus dem Zweierbereich genommen. Das heißt, sein Game verschiebt sich jetzt immer weiter dahin, wo es einfach für die Analytics einfach gut ist, nämlich entweder in die Zone oder einfach in den Dreierbereich. Und das sieht man eben sehr, sehr gut an seiner Effizienz, vor allem eben auch, dass er in seinem Dreier mitgearbeitet hat, der jetzt eben von letzter Saison 38%, was damals schon ganz, ganz klar Career High war, jetzt nochmal verbessert hat auf 41,2 und eben auch bei seiner Wurfquote insgesamt. Und das zeigt eben, dass sich Andrew Wiggins in dieser erster bzw. erster / zweiter Scoring-Option-Rolle nicht so wirklich wohlfühlt, also zumindest nicht so komplett. Er braucht einfach noch einen Typen, der die ganz, ganz klare Nummer 1 ist. Das ist bei den Warriors sowas von eindeutig Steph Curry, dass Andrew Wiggins einfach sich viel, viel freiere Würfe erarbeiten kann, beziehungsweise dass er schon viel, viel freiere Würfe bekommt. Er ist intelligent genug, Cuts zu setzen, die dann eben einfach leichte Pässe auf ihn ermöglichen und damit bringt er sich sehr, sehr oft in sehr, sehr leichte Scoring-Positionen und kann dann eben von da aus mit seiner Athletik einfach sehr, sehr gut finishen. Zudem ist er jetzt eben vor allem defensiv einfach ein ganz, ganz anderer Spieler. Von einem Spieler, der wirklich defensiv nicht so richtig die Lust hatte, ist er jetzt einfach zum Spieler geworden, der sich defensiv immer reinhaut in jede Possession und einfach versucht, wirklich für das Team zu gewinnen. Und das steht ihm einfach sehr, sehr gut als Spieler und es steht ihm sehr, sehr gut zu Gesicht und das bringt den Warriors vor allem Siege. Jetzt haben wir einmal so ein kleines bisschen die Karriere des Andrew Wiggins so ein kleines bisschen erzählt und so seine Entwicklung als Spieler. Jetzt ist natürlich die Frage, verdient er es denn wirklich ein All-Star-Starter zu sein? Und diese Frage will ich jetzt einfach ganz schnell beantworten. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, er ist nicht mal der drittbeste Spieler an seinem Team und er soll jetzt gerade einer der fünf besten Spieler seiner Conference sein und das tut mir leid, das ist einfach Quatsch. Man muss jetzt mal dazu sagen, dass jetzt im Western Frontcourt gibt es jetzt nicht mehr so krass viele Spieler, die jetzt so mega athletisch und so mega flashy sind. Trotzdem gibt es auf jeden Fall wesentlich andere Varianten als daneben Andrew Wiggins. Es gibt dann zum Beispiel Spieler wie, um jetzt mal nur einen zu nennen, Rudy Gobert, der für mich auf jeden Fall eher dann damit reingehört. Denn er ist eben auch jetzt nicht der beste Spieler seines Teams, ich denke auch das muss man sagen, aber auf jeden Fall der zweitbeste. Und der hat eben einfach was, indem er unglaublich elitär ist und das ist eben dann die Defense und dann eben das dazugehörige Rebounding. Er legt 16 Punkte und 15 Rebounds auf und holt dazu dann noch 2,3 Blocks und trifft 71% aus dem Feld. Rudy Gobert spielt in dieser Saison das erste Mal richtig effizienten Basketball, das stimmt jetzt nicht so ganz, aber er trifft eben einfach 71% aus dem Feld, das ist selbst für Rudy Gobert Career High und da war sein davoriges Career High schon bei 69,3%, aber er scored jetzt eben auch noch so viel wie noch nie, er holt so viele Rebounds wie noch nie, was die Blocks angeht, war er schon mal minimal höher, aber darüber würde ich jetzt einfach mal unauffällig hinwegsehen. Was die Freiwürfe angeht, hat er sich auch nochmal verbessert, jetzt auf 69% bei 7 Versuchen im Schnitt. Rudy Gobert ist auch hier wieder für die Utah Jazz ein unglaublich wichtiger Spieler und hätte es für mich auch auf jeden Fall verdient gehabt, ein All-Star-Starter sogar dann zu sein. Wenn man es jetzt gerade nicht so mit Rudy Gobert hält oder jetzt sagt, okay, der Typ ist jetzt halt irgendwie nicht ganz so flashy unterwegs, okay, das verstehe ich, aber dann habe ich eben vor allem noch einen richtig, richtig krassen Pick, der definitiv und zwar zu 100% über Andrew Wiggins gehört und das ist für mich Paul George. Ja, er ist jetzt gerade verletzt, aber das hat jetzt ja damit erstmal nicht so wirklich viel zu tun, denn Kevin Durant ist jetzt gerade auch verletzt und der wird jetzt trotzdem All-Star-Kapitän jetzt gerade bleiben. Es zählt dann trotzdem als All-Star-Game für mich. Paul George einfach ein, ja, aktuell gerade komplett unterschätzter Spieler einfach, denn was er jetzt gerade gemacht hat, ist, dass er die Clippers einfach komplett im Playoff-Rennen gehalten hat mit 25 Punkten, 7 Rebounds und 5,5 Assists. Ist einfach unglaublich gut, was er jetzt gerade spielt. Natürlich ist seine Effizienz jetzt nicht so wirklich gut. Fairerweise muss man jetzt aber auch sagen, dass die eigentlich noch nie so richtig gut war. Er ist einfach ein Spieler, der gerade jetzt bei den Clippers sehr, sehr viel für sich alleine kreieren musste, der für sich selber sich mega viele Würfe erarbeitet hat. Und dafür, finde ich, hat er einen verdammt, verdammt guten Job gemacht, die Clippers eben so weit oben zu halten. Er ist eigentlich damals zu den Clippers gegangen, um mit Kawhi Leonard zusammen zu spielen. Aber so richtig oft zusammengespielt haben die beiden gefühlt nicht. Also eigentlich war Kawhi jetzt immer verletzt, wird jetzt auch wieder ausfallen, vielleicht sogar die ganze Saison. Und Paul George gibt einfach alles, sowohl offensiv als auch defensiv. Er kreiert Würfe für sich. Er kreiert Würfe für andere, 5,5 Assists ist sein Career High. Dazu holt er defensiv noch 2 Steals pro Spiel, was auch wirklich, wirklich elitär ist in dieser Liga. Und trotzdem wird dann eben so ein Spieler ja nicht so richtig dann beachtet. Und das tut mir dann eben einfach so ein kleines bisschen mit weh, dass dann eben ein Spieler wie dann eben Andrew Wiggins da den Vorzug nochmal mitbekommt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Andrew Wiggins jetzt per se kein All-Star sein sollte. Für mich, also ihr habt ja meine Liste hoffentlich gehört, wenn nicht, könnt ihr gerne noch mal reinhören, auch was meine All-Star-Reservisten des Westens mit angeht. Kleiner Spoiler, Andrew Wiggins ist nicht mit dabei. Ich habe mich da einfach noch für andere Spieler entschieden, wo ich einfach das Gefühl habe, dass ihr Impact auf dem Feld noch ein bisschen größer ist. Wenn man jetzt Andrew Wiggins gegen einen durchschnittlichen NBA-Spieler jetzt gerade mit ersetzt, wird man natürlich jetzt trotzdem noch nicht so diese Stats erreichen, die jetzt Andrew Wiggins hat. Aber es wird jetzt auch nicht so mega weit jetzt gerade davon weggehen. Stellt da jetzt, keine Ahnung, Joe Harris jetzt gerade meinetwegen hin, der ein guter Verteidiger ist und vor allem exzellenter Shooter, der zieht da wahrscheinlich ähnliche Punkte weg, wenn man sich das jetzt so ein kleines bisschen mit anguckt, wenn man sich dann die Rolle anguckt, die Andrew Wiggins hat und so weiter und so fort. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten oder viele Spieler, die das ähnlich gut ausführen könnten. Und All-Star ist für mich irgendwie sowas wie, ja, es muss jetzt nicht unbedingt gerade ein Star sein vom Namen her, aber es muss eben ein Typ sein, der das Spiel wirklich so krass beeinflusst, einfach nur, weil er eben auf dem Feld ist, in der Defense, wie zum Beispiel jetzt ein Rudy Gobert, wie zum Beispiel auch ein DeAndre Ayton von den Phoenix Suns, dass man sagt, okay, die Gegner merken auf jeden Fall, wenn er da ist, das eigene Team merkt es, dass da einfach hinter dir ein Anker ist. Oder er muss eben einfach offensiv wirklich zumindest eine sehr, sehr große Rolle einfach spielen in einem Team. Ob das jetzt ist über Scoring oder über Assisting, sei es erstmal mit dahingestellt. Es muss jetzt auch nicht immer der absolute Top-Style-Scout mit sein, aber es gibt eben einfach dann durchaus Spieler, wo man sich dann so denkt, okay, wenn du den jetzt einfach austauschst gegen einen durchschnittlichen NBA-Spieler, dann funktioniert das einfach nicht mehr so gut, sondern es liegt eben einfach an diesem Spieler, dass er so krass performt und dass das Team so gut performt. Paul George, finde ich, ist dafür zum Beispiel ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel. Zieh Paul George aus dem Clippers-Team mit raus oder wechsle ihn meinetwegen auch nochmal gegen einen Joe Harris, dann bringt es diesem Team nicht so wirklich viel. Klar haben sie nochmal einen Scharfschützen, aber dir fehlt dann halt auch einer, der sich selber nochmal mit einem Wurf kreieren kann, der für andere mit kreiert. Und das ist dann was, was, finde ich, so ein All-Star einfach nochmal mit ausmacht, dass du dir danach dann denkst, ja, ohne ihn würde dieses Team wesentlich schlechter dastehen und das ist bei Andrew Wiggins für mich nicht so krass der Fall. Wen ich sogar auch noch über ihm sehe, ist ausgerechnet sein ehemaliger Teamkollege Karl-Anthony Towns, denn auch der scored 24 Punkte, holt 9,4 Rebounds und knapp 4 Assists mit jeweils über einem Steal und einem Block. Auch der hat sich defensiv sehr, sehr stark weiterentwickelt. Er trifft 52% aus dem Feld, fast 41% seiner Dreier und 81% Freiwürfe. Das ist genauso ein ähnliches Phänomen. Ich finde, das ist einfach ein Typ, der jetzt gerade, klar, die erste Option ist im Angriff. Ja, dahinter kommt noch Anthony Edwards, der auch sehr, sehr gut unterwegs ist. Und auch D'Angelo Russell ist noch mit im Team. Trotzdem ist es jetzt nochmal ein unglaublich wichtiger Faktor, dass eben Karl-Anthony Towns mit seinem Shooting vor allem so eine unglaublich wichtige Rolle spielt für dieses Timberwolves-Team, dass er es wirklich jetzt gerade schafft, dass die Timberwolves relativ jetzt gerade weit nochmal oben stehen im Westen, vor allem eben für Timberwolves-Verhältnisse, wenn man ganz ehrlich ist. Denn da lief jetzt die letzten Jahre nicht so viel. Aktuell sind sie Achter. Und das ist, wie gesagt, auch von ihm einfach eine sehr, sehr gute Leistung, die er jetzt gerade damit abruft. Von daher will ich jetzt gerade nicht unbedingt gerade sagen, dass Andrew Wiggins jetzt, wie gesagt, kein All-Star sein sollte. Das könnte man. Man kann es auf jeden Fall argumentieren, dass er auf die Bank kommt. Wie gesagt, für mich ist er es nicht, weil es einfach noch andere Spieler gibt, die einfach noch eine größere Rolle spielen in ihren jeweiligen Franchises. Trotzdem könnte ich da den Punkt nochmal mit verstehen, ihn jetzt aber eben zum Starter zu machen, ist für mich einfach die klare falsche Entscheidung und zeigt leider einfach, dass das Fanvoting in der NBA einfach Quatsch ist, dass da dann solche Sachen dann zustande kommen. Das darf eigentlich nicht passieren. Ich sage jetzt gerade nicht, dass man das Fanvoting komplett cutten sollte, aber man sollte irgendwie nochmal schauen, dass man das irgendwie reguliert, dass eben die Fans nicht mehr um 50% bestimmen, sondern vielleicht nur noch zu 33%, die Medien zu 33% und die Coaches zu 33%. Dann hätte man ein sehr, sehr ausgeglichenes Rennen und das, was die Fans quasi falsch machen könnten, halt die Coaches und dann eben die Medien wieder mit ausgleichen und dann gibt es eben vielleicht solche Sachen einfach nicht mehr. So muss man sagen, ist es einfach nur, ja, irgendwie jetzt gerade eine komische Wahl. Ich freue mich natürlich trotzdem irgendwie nochmal für Andrew Wiggins, dass jetzt eben das erste Mal All-Star ist, denn wie gesagt, so von seiner reinen Entwicklung her, von seiner Effizienz her, hatte es sich jetzt einfach schon irgendwie auf Dauer so ein bisschen mit verdient, dadurch, dass er einfach so viel Arbeit reingesteckt hat in sein Game. Letztendlich, finde ich, kommt das jetzt aber einfach noch ein bisschen noch zu früh und er leistet mir trotzdem einfach noch zu wenig, um ihn jetzt wirklich zu einem legitimen All-Star zu machen. Trotzdem erstmal nochmal schön Gratulation an jeden, der dieses Jahr All-Star-Starter geworden ist. Vor allem für Ja Morant freut es mich zum Beispiel sehr, dass der jetzt endlich mal diese Anerkennung bekommt, die er verdient hat, denn der Typ verbessert sich einfach gefühlt von Spiel zu Spiel und ist einfach unglaublich athletisch, es macht einfach unglaublich viel Spaß, ihm zuzusehen. Und ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß, heute wieder zuzuhören. Nur so als kleine Information, ich nehme das jetzt gerade am Freitag mit auf, also ich lade es dann wieder hoch um 0 Uhr, dass ihr das dann quasi direkt am Samstagmorgen hören könntet, wenn das für euch nochmal so ein Ding nochmal mit ist. Ansonsten, folgt mir sehr, sehr gerne bei Instagram, folgt mir gerne bei Twitter und sagt mir einfach mal, was ihr bitte davon haltet, von dieser ganzen Andrew Wiggins-Thematik. Ist er verdienter All-Star? Sollte er eigentlich eher kein All-Star sein oder vielleicht auf die Bank kommen? Was ist eure Meinung dazu? Wie gesagt, schreibt es mir gerne entweder per DM oder einfach dann in die Kommentare meines nächsten Instagram-Posts. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann wieder am Dienstag. Bye!
Here it's Swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.